Iran, Krieg gegen einen Schurkenstaat. Wie ihr alle mitkriegt, führen die USA und Israel einen erneuten Krieg gegen den Iran. Dabei setzen sie dermaßen viele Gründe, Begründungen muss man besser sagen, gleichzeitig in die Welt, sodass eigentlich für alle klar wird, sie machen sich zumindest dieses Mal nicht allzu viel Mühe mit der Legitimation dieses erneuten Kriegs. Terrorstaat, Mullahs, Unterdrückung der Bevölkerung, ballistische Raketen, Streben nach der Atombombe, wobei man die Atomanlagen doch angeblich schon im letzten Jahr zerstört hat, aber egal. All das reicht offensichtlich ohne weiteres dafür, dass es hierzulande kaum Sympathie und schon gar kein Mitleid mit einem Land gibt, das von absolut überlegenen Staaten angegriffen wird. Mitleid, Sympathie, wie das im Fall der Ukraine doch sehr erwünscht war. Die Vorwürfe der USA und Israels sind natürlich für sich bemerkenswert. Immerhin haben die USA als bisher einziges Land Atombomben abgeworfen und damit Hunderttausende von Menschen umgebracht. Sie sind mit Abstand die größte Militärmacht der Welt, entführen Regierungen anderer Staaten, erpressen Geld von ihnen. So viel zu Terrorstaat. Im Innern haben sie vergleichsweise weltweit mit Abstand die meisten Menschen inhaftiert, lassen durch ihre Polizei ungefähr 1000 Menschen pro Jahr erschießen und haben allein im Dezember letzten Jahres 68.000 Leute illegal in Abschiebehaft genommen. Von Israel brauchen wir hier natürlich gar nicht zu reden, ein Land, das die Bevölkerung von Gaza terrorisiert, bombardiert, vertreibt, verhungern lässt und gleichzeitig 6 Nachbarstaaten militärisch angreift. Aber darum soll es jetzt hier auch gar nicht weitergehen. Ich will mich nicht mit der Dreistigkeit von Donald Trump und Netanyahu abmühen und auch nicht mit der erneut ebenso fehlerhaft wie parteilichen Darstellung dieses Kriegs in den deutschen Medien. Ich will hier mal lediglich einige Informationen zum Iran und zur Vorgeschichte dieses erneuten Kriegs liefern. Seit 2002 befindet sich der Iran auf der von dem damaligen US-Präsidenten George Bush definierten Liste der Schurkenstaaten. Das war nach 9/11. Und auch wenn die Islamische Republik damit mit den Anschlägen auf die USA nichts zu tun hatte, gehörte das Land ab da zur offiziellen Agenda der zu erledigenden Fälle von Störenfrieden der US-amerikanischen Weltordnung. Allerdings hat diese Gegnerschaft nicht erst damals begonnen. Israel als treuer Bündnispartner und Statthalter der US-amerikanischen Interessen im Nahen Osten hat diese Gegnerschaft übrigens nicht nur stets unterstützt, sondern betreibt sie auch aus eigenen Gründen. Was aber stört eigentlich an diesem Staat Islamische Republik? Womit hat er die unerbittliche Feindschaft der USA auf sich gezogen? Die Islamische Republik, Iran, früher auch Persien genannt, existiert seit 1979. Seit mit einer Revolution der vorherige Herrscher Schah Reza Pahlavi vertrieben wurde. Das Land verfügt über die weltweit größten Erdgasvorkommen und die viertgrößten Erdölvorkommen. Es liegt geostrategisch bedeutend an der Straße von Hormuz, durch die, das haben wir jetzt alle gelernt, 1/5 der Welterdöltransporte gehen. Und es verfügt über eine Bevölkerung von mehr als 90 Millionen. Persien war seit dem 19. Jahrhundert ein Objekt imperialistischer Interessenverfolgung. Zunächst hatten die Briten das Land zu ihrer Einflusssphäre gemacht. Und dann vom aufkommenden Ölgeschäft massiv profitiert. 1951 wurde mit Mossadegh ein Politiker der Nationalen Front vom iranischen Parlament zum Präsidenten gewählt. Ein Mann, der mit den Öleinnahmen eine nachholende nationale Entwicklung seines Landes durchsetzen wollte. Dafür hat er zunächst mit den Briten um größere Anteile an den Öleinnahmen verhandelt. Die USA sind in diesem Streit zunächst als Schiedsrichter aufgetreten. Sie haben den Iranern diplomatisch Recht gegeben gegen die alte Kolonialmacht England. Allerdings haben sie Mossadegh dann 1953 mit Hilfe der CIA aus dem Amt geputscht. Das war sozusagen der erste Fall, in dem ein demokratisch gewählter Präsident wegen Verstaatlichungsabsichten der nationalen Ressourcen beseitigt wurde. Und das wurde ein Modell für viele spätere Fälle. Mit dem zurückgekehrten Schah hatten die USA in der Folge einen sehr verlässlichen Wirtschaftspartner und einen wichtigen Verbündeten im Kalten Krieg und natürlich auch in der für sie wichtigen Region im Nahen Osten. Es kamen US-Militärberater ins Land, 40% des iranischen Staatshaushalts wurde für Militär, vor allem natürlich für amerikanische Waffen verausgabt. Der Iran unterhielt die fünftgrößte Armee der Welt damals, ohne dass sich die USA daran gestört hätten. Als Ölstaat, der von den USA ziemlich komplett abhängig war, stellten sich im Land die durchaus üblichen Verlaufsformen ein. Es gab Korruption, es gab eine zunehmende Staatsverschuldung, Inflation und immer größere Teile der Bevölkerung verarmten. Man kann sagen, das ist gewissermaßen der typische Gang eines Entwicklungslands unter westlicher Vorherrschaft. Ein Lesetipp dazu ist immer noch Bachmann-Neromand, Persien, Modell eines Entwicklungslandes oder die Diktatur der freien Welt. Dieses Buch hat in der Studentenbewegung der 68er eine sehr, sehr große Rolle gespielt, ist deswegen in riesigen Auflagen erschienen und heute immer noch antiquarisch ganz gut zu kriegen. Dass die Menschen im Iran ihr Leben zur Zeit des Schah kaum bestreiten konnten, dass sie durch eine Landreform dann auch noch zu Millionen von ihren Subsistenzmitteln auf dem Land getrennt wurden und in die Städte ziehen mussten, in denen sie kein Auskommen fanden, das gehört zu den Kollateralschäden der Modernisierung. Allerdings ist in dieser Zeit auch das städtische Bürgertum verarmt, sodass Teile der bürgerlichen Oberschicht, der es bis dahin gut ging, zu dem Urteil gelangten, dass das Land im Allgemeinen und ihr privilegierter Stand im Besonderen so allmählich vor die Hunde gehen würden. Demgegenüber stand der Prunk des Schahs gewissermaßen als Manifestation des Reichtums, der ja durchaus in das Land geflossen ist. Ab 1970 gab es angesichts dessen eine rasch wachsende Oppositionsbewegung im Land, zu der ziemlich verschiedene Kräfte gehört haben. Das war einmal die Nationale Front, das war das von Mossadegh gegründete Bündnis, das waren nationale, liberale, sozialistische und sozialdemokratische Oppositionsgruppen und Parteien, deren Hauptziele waren die nationale Unabhängigkeit und die Verstaatlichung der iranischen Ölwirtschaft. Daneben gab es die Tudeh-Partei, übersetzt ist das die Partei der Massen des Iran, eine marxistisch-leninistische Partei. Und die Volksmujahedin, das war eine militante Oppositionsbewegung mit einerseits marxistisch-leninistischer und andererseits schiitisch-konfessioneller Ausrichtung. Und zuletzt der schiitische Klerus. Diese politischen Akteure haben natürlich das Übel, auf das sie getroffen sind, ziemlich verschieden beurteilt. Der Klerus kritisierte vor allem das Verkommen der Sittlichkeit, der die im Elend lebende Bevölkerung irgendwie gar nicht mehr genügen konnte. Die Bürgerlichen sahen im Ausverkauf des nationalen Ölreichtums und in der Unterordnung unter die USA den Verfall ihrer alten persischen Hochkultur. Für die Linken lag die Ursache der Armut in der kapitalistischen Verfasstheit des Iran. So verschieden ihre Kritik an dem gesellschaftlichen Zustand war, so einig waren sie sich in ihrer Feindschaft gegen den Schah und gegen die Abhängigkeit des Irans von den USA. 1979 kam es zu einer vom Volk getragenen Revolution und der Beendigung der Monarchie nach riesigen Demonstrationen und Streiks, unter anderem in der Ölindustrie. Ayatollah Khomeini, der aus dem französischen Exil zurückgekehrt war, servierte dann in der Folge die Bündnispartner, die ihn unterstützt hatten, ebenso schnell wie blutig ab. Zunächst die Volksmudschahedin, dann die Tudeh-Partei. Auch dazu hat Bahman Niromand ein interessantes Buch geschrieben. Das ist dieses hier. Die westlichen Staaten und bisherigen Bündnispartner des Schahs hatten schon zuvor beschlossen, den wirklich breit angefeindeten Reza Pahlavi nicht weiter zu unterstützen. Der Unmut in der iranischen Bevölkerung, der war einfach zu groß. Im Westen stellte man sich vor, auch mit einer neuen Regierung ins Geschäft zu kommen. US-Sicherheitsberater Brzezinski hat im Dezember 1978 dazu gesagt, Zitat jetzt von ihm: Während der nächsten Wochen bestand für uns das Problem nicht mehr darin, wie wir den Schah, sondern wie wir den Iran ohne den Schah retten können. Und der damalige Außenminister Cyrus Vance schrieb: Für uns war es gleichgültig, ob das neue Regime eine Monarchie oder eine islamistische Republik bilden würde. So hat man auf den Ayatollah als möglicherweise gleichermaßen verlässlichen Bündnispartner gesetzt, wenn eben nur verhindert würde, dass die Linken an die Macht kämen und die Sowjetunion damit ins Spiel. Das war also der erste Fall von religiösem Fundamentalismus an der Macht, der durch die anschließende Änderung des Iran durch Ayatollah Khomeini ausgelöst wurde. Die USA wurden zum Feind erklärt. Und wenn schon nicht aus der gesamten Golfregion, so doch aus einem der wichtigsten Länder der Region verjagt. Sie verloren den Zugang zu den Ressourcen des Iran. Sie verloren den Iran als Markt und als geostrategischen Verbündeten. Die Neuausrichtung des Iran war religiös antiwestlich, gegen die Ausbeutung des Landes durch fremde Kräfte und gegen die eingetretene Sittenverderbnis durch die Orientierung an den USA, hin zu einem frommen Gottesstaat, in dem der oberste politische Führer zugleich ein geistliches Oberhaupt des Schiitentums ist. Ökonomisch galten allerdings weiterhin die Prinzipien kapitalistischen Wirtschaftens. Allerdings ein bisschen modifiziert, vor allem durch die Konzentration von Eigentum in staatlicher Hand, insbesondere der Banken, beziehungsweise in der Hand der religiösen Stiftungen, die teilweise bis zu 80% der Gesamtwirtschaft ausmachten. Also man kann sagen, das war so eine Art von vielleicht religiös geführter Kommandowirtschaft. Die neue iranische Führung betrachtete das wirtschaftliche Wachstum in erster Linie mal als Mittel, um der Bevölkerung ein sittliches Leben zu ermöglichen und die religiöse Ordnung aufrechtzuerhalten. Dafür sollte mit Hilfe der aus dem Ölverkauf erlösten Devisen nachholend nationale Wirtschaftszweige aufgebaut werden. Die notwendigen Bestandteile des kapitalistischen Wirtschaftens, dessen Eigengesetzlichkeiten man durchaus gelten ließ, die mussten dafür irgendwie in Einklang mit der Religion gebracht werden. Da man etwa laut Koran keine Zinsen nehmen darf für das Geldverleihen, Kredite aber als notwendig anerkannt wurden, wurde dann sowas in der Form von erwarteten Spenden abgewickelt. Auch sowas ist möglich. Seit 1979 wird unter diesen Prämissen eine Wirtschaftspolitik verfolgt, die auf Basis der Nationalisierung der Rohstoffe durchaus einiges erreicht hat. Trotz vieler Probleme und internationaler Sanktionen wird Irans Wirtschaft aufgebaut. Ein Zitat war das. So etwa die Stahl- und Zementproduktion. Über lange Zeit wies der Iran in der Folge eine positive Handelsbilanz auf und verzeichnete bis ins Jahr 2010 auch eine relativ geringe Staatsverschuldung und Inflationsrate. Bis dahin gab es ein ziemlich stabiles Wachstum, jährlich zwischen 5 und 7%. Danach kam es sanktionsbedingt, jetzt setzten die westlichen Sanktionen wegen des Atomprogramms ein, dazu gleich später was, zu einem starken Wirtschaftsabschwung. Eine gewisse Ironie liegt darin, dass die westlichen Sanktionen zwischenzeitlich wie eine Art Schutz für diverse Wirtschaftszweige gewirkt haben. Es gibt inzwischen im Iran eigene Industrieproduktionen in Feldern, die ansonsten für ein Drittweltland eher schwierig zu entwickeln sind. Zum Beispiel und vor allem eine Autoindustrie mit 500.000 Arbeitsplätzen. Der Iran ist der größte Autoproduzent im Mittleren Osten. Aber es werden auch Busse und LKWs aus iranischer Produktion hergestellt. Und auch die Rüstungsindustrie hat ja einiges entwickelt, wie dann später an den iranischen Drohnen zu besichtigen war. Nach 2010 sah sich die iranische Regierung, genötigt vom IWF, dem Internationalen Währungsfonds, dann allerdings zu einem massiven Abbau der Subventionen, vor allem für Lebensmittel und Energie, sprich Benzinpreise, veranlasst, in einem Umfang von 60 Milliarden Dollar. Die Preise für Lebensmittel und Benzin sind von da an kontinuierlich in die Höhe gestiegen und darin lagen natürlich wesentliche Gründe für die immer wieder stattfindenden Demonstrationen materieller Unzufriedenheit. Das waren Demonstrationen, die, wenn es nach dem Willen des Westens gegangen wäre, natürlich schon längst zu einem Regime-Change hätten führen sollen. Die USA wollten den Verlust ihres ökonomischen und strategischen Verbündeten natürlich keinesfalls hinnehmen. Die islamische Revolution war aus ihrer Sicht ein Verstoß gegen ihre Ordnung der Welt. Die Verstaatlichung der Ölquellen zerstörte nicht nur unmittelbar amerikanische Geschäfte und Eigentumstitel, sondern den prinzipiellen Verfügungsanspruch der USA über die Ölquellen der Region als Tankstelle des Weltkapitalismus und beraubte sie darüber hinaus eines verlässlichen Bündnispartners. Schließlich hatte der Schah zuvor in dieser Region in etwa die Rolle für die USA eingenommen, die Israel heute innehat. Schon in den 1980er Jahren, also unmittelbar nach der Revolution, begann deshalb der Kampf der USA gegen diese Islamische Republik. Da die USA dem Schah Zuflucht gewährten und der Islamischen Republik die Auslieferung seines Vermögens, das er ins Ausland geschafft hatte, verweigerten, wurde die US-Botschaft in Teheran mehr als ein Jahr lang von Studenten besetzt. US-Diplomaten als Geiseln gehalten. Das war für die USA natürlich ein unerträglicher Punkt, den sie auch versucht haben, militärisch zu ändern, allerdings mit einer ihrer Operationen damals gescheitert sind. Die USA förderten dann in der Folge den Irak unter Saddam Hussein und unterstützten ihn in seinem Krieg gegen den Iran massiv mit Waffen. In diesem Krieg, der 8 Jahre dauerte, war übrigens auch die Bundesrepublik beteiligt, vor allem mit der Lieferung von Giftgas an Saddam Hussein, das in diesem Krieg gegen den Iran eingesetzt wurde und allein beim Angriff auf eine kurdische Stadt für 5.000 Todesopfer sorgte. Der Krieg insgesamt brachte an die 500.000 Tote und ökonomische Schäden in Höhe von 644 Milliarden US-Dollar für den Iran. Der Irak ging übrigens ähnlich geschädigt aus diesem Krieg hervor und kam in der Folge auf die Idee, sich der Ölquellen Kuwaits zu bemächtigen, um seine Schulden begleichen zu können. Ich denke, es ist euch bekannt, wie diese Geschichte weiterging. Das war dann der Golfkrieg von 1991. Seit 2002 haben die USA den Iran dann in der Frage seines Atomprogramms unter Druck gesetzt. Dessen Anfänge liegen übrigens, Ironie der Geschichte, in einer Zusammenarbeit zwischen Israel und dem Schah. Jetzt war das allerdings nicht mehr gewollt. Der Iran hatte den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, der 1970 auf Betreiben der Atommächte hin in Kraft getreten ist und dessen Hauptbestimmungen so aussehen. Alle Unterzeichner streben keine Atomwaffen an, dürfen dafür aber Zivil-Atomenergie nutzen und haben dabei sogar Anspruch auf internationale Unterstützung. Also, der Iran hat diesen Vertrag unterschrieben, darf also im Gegenzug explizit zivile Atomenergie nutzen. Das iranische Argument, dass man sein Öl, das bisher zu etwa 40% für den eigenen Bedarf genutzt wurde, man lieber für den Export zur Verfügung haben wolle und deswegen die eigene Energie lieber aus Atomkraft gewinnen wolle und das Öl für die Devisenerwirtschaftung nutzen, dieses Argument wurde von den USA und Israel schlichtweg nicht anerkannt. Das iranische Atomprogramm wurde als Streben nach der Bombe eingeordnet und mit mehr und erneuten Wirtschaftssanktionen und der Androhung militärischer Gewalt bekämpft. Israel dagegen, um das nebenbei zu erwähnen, ist dem Atomwaffensperrvertrag einfach von vornherein nicht beigetreten, besitzt bereits seit den 1960er Jahren illegal Atomwaffen und hat heute nach Angaben von Statista, das ist das Statistische Bundesamt, mindestens 90 nukleare Sprengköpfe, nach anderen Schätzungen sogar zwischen 200 und 300. Unter dem US-Präsidenten Barack Obama kam es zu dem von den Europäern vermittelten Atomabkommen, das eine militärische Nutzung der iranischen Anlagen durch eine sehr, sehr strenge Aufsicht ausschließen sollte und dafür eine Aufhebung bestimmter Sanktionen in Aussicht stellte. Es ist ein Abkommen, dessen Regelungen der Iran nachweislich befolgt hat. Also das sind jedenfalls die Beurteilungen der IAEA, der Internationalen Atombehörde. Und dass Donald Trump 2019 einseitig gekündigt hat. Worst deal ever, hat er dazu gesagt. Der schlechteste Vertrag aller Zeiten. Die USA haben daraufhin ihre sowieso einschneidenden Wirtschaftssanktionen nochmal verschärft, mit dem erklärten Ziel, den Iran von seinen 5 wichtigsten internationalen Käufern abzuschneiden. China, Indien, Japan, Südkorea, die Türkei. Ab Mai 2019 traten dann auch noch Strafmaßnahmen gegen alle Nationen in Kraft, die im Ölgeschäft mit dem Iran über irgendwie beteiligt sind. Im Januar 2020 haben die US-Militärs gezielt den ranghohen iranischen General Soleimani getötet, und zwar auf dem Hoheitsgebiet des Iraks und auf dem Weg zu einer Verhandlung mit Saudi-Arabien. Die Islamische Republik hat sich allerdings trotz dieser Feindschaft der Weltmacht und trotz aller praktischen Schädigungen bisher in ihrer Existenz behaupten können. Und nicht nur das. Sie strebt eine vom Westen unabhängige islamische Golfregion an. Ihre Fortschritte in dieser Frage im Irak, in dem es eine schiitische Mehrheit gibt, ist der Iran zu einer wichtigen Einflussgröße geworden, nachdem die USA Saddam Hussein und seine sunnitische Staats- und Armeeverwaltung beseitigt haben. In Syrien haben iranische Milizen Assad bei seinem Kampf gegen die von Saudi-Arabien und dem Westen finanzierten sunnitischen Fundamentalisten unterstützt. Mit der Hisbollah in Libanon, der Hamas in Gaza und den Houthis in Jemen unterhält der Iran Beziehungen. Beziehungen, die er als Achse des Widerstandes bezeichnet. Das kann man so deuten, dass das von der Weltmacht USA und ihrem Bündnispartner Israel massiv angefeindete Land seine eigene Sicherheitslage durch einen vorgelagerten Cordon sanitaire, einen Sicherheitskorridor, verbessern will. Oder so, dass der Iran damit seinerseits um die regionale Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten kämpft. Seine unmittelbaren Konkurrenten oder Gegner sind dabei zwei Staaten, die beide von den USA aus- und aufgerüstet sind. Das ist einmal Saudi-Arabien, mit dem der Iran allerdings vor kurzem ein durch China vermitteltes Abkommen geschlossen hat, und natürlich Israel. Ja, soweit mal zur Vorgeschichte dieses Kriegs. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zur israelischen Position. Israelische Politiker berufen sich bei ihren Kriegen ja häufig auf die Vernichtungsabsicht, die der Iran wiederholt gegen Israel ausgesprochen habe. Und das ist auch in den deutschen Medien eigentlich ein häufiges Zitat. Bezogen wird sich bei der Behauptung, der Iran wolle die Existenz Israels auslöschen, fast ausschließlich auf eine Äußerung des ehemaligen iranischen Präsidenten Ahmadinejad aus dem Jahr 2005. Diese Äußerung wird zitiert als "Israel must be wiped off the map", sprich Israel muss von der Weltkarte verschwinden. Der Journalist Amirpour hat in der Süddeutschen Zeitung aus, wie er sagt, Gründen journalistischer Redlichkeit allerdings bereits im Jahr 2010 nachgewiesen. Jetzt kommt ein Zitat von ihm. Am 26.10.2005 sprach Ahmadinejad auf einer Konferenz, die unter dem Motto stand: Die Welt ohne Zionismus. Es waren im Wesentlichen die großen westlichen Nachrichtenagenturen, die die Übersetzung dieser Passage lieferten. Jetzt kommen die Übersetzungen. Israel von der Landkarte radieren. Das war die Nachrichtenagentur AFP. Israel von der Landkarte tilgen. Das waren AP und Reuters. Israel ausrotten. Das war die DPA, die deutsche Presseagentur. Ahmadinejad sagte jedoch wörtlich, das kann ich jetzt leider nicht gut aussprechen, deswegen lasse ich es sein, und das bedeutet, dieses Besatzerregime muss von den Seiten der Geschichte verschwinden. Oder, weniger blumig ausgedrückt, das Besatzerregime muss Geschichte werden. Das ist keine Aufforderung zum Vernichtungskrieg, sondern die Aufforderung, die Besatzung Jerusalems zu beenden. Ja, soweit die aufklärende Passage aus dem Artikel der Süddeutschen Zeitung. Allerdings, offensichtlich gibt es an einer solchen Richtigstellung kein Interesse, weder im Lager der westlichen Politiker noch der westlichen Medien. Vielmehr gehörte auch der Iran zu den Staaten, bei denen ein regelrechtes Feindbild konstruiert und im Lauf der letzten Jahre immer mehr verstärkt wurde. Und auf dieses wirklich zielstrebig hergestellte Narrativ des Bösen, ich zitiere nochmal die Bestandteile, statt Politikern hat der Iran natürlich ein Regime bzw. die Mullahs. Sein staatliches Handeln ist pure Repression gegen das eigene Volk. Andere Zwecke gibt es da offenbar nicht. Seine Außenpolitik ist Terror. Auf diese Bestandteile kann man jetzt mal wieder prima zurückgreifen. Zum Schluss noch ein paar ganz kurze Worte zum Krieg selbst. Auch wenn die US-Politiker ihre eigenen Kriegsziele offenbar nicht zu einem stimmigen Narrativ zusammenbasteln können oder wollen, wie auch immer. Das hier ist jetzt meine Vorstellung von diesem Krieg. Erstens, der Iran stört die USA seit 1979 als Staat, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Dieser Staat verwendet die Einnahmen aus dem Ölgeschäft in einer Art und Weise, die das Land wirtschaftlich, politisch und militärisch möglichst souverän machen sollen. Er hat China und Russland als seine Verbündeten und er betreibt eine anti-amerikanische, eine anti-westliche Außenpolitik, kauft keine Waffen in Washington und hat das US-Militär rausgeschmissen. Das sind seine Todsünden und nicht die theokratische Mullah-Herrschaft. Mit sowas kommen die USA bei den Golfstaaten ja ohne weiteres zurecht. Ganz egal, wie die mit ihren Frauen oder ihren protestierenden Bürgern umgehen. Ob Israel Trump zu diesem Krieg aktuell überredet hat oder nicht, das sind jedenfalls die wesentlichen Gründe auf Seiten der USA. Zweitens, gleichzeitig soll ein weiteres Mal China mit diesem Krieg geschädigt werden. Das soll einen zuverlässigen Öllieferanten, das bezieht, ich glaube, 10-15% seines Öls aus dem Iran, und ein Mitglied seiner Seidenstraßen- und BRICS-Initiative verlieren. Drittens, der nötige Regime-Change dafür sollte das Mittel sein, das den USA Kriegskosten, wie sie sie in Afghanistan, im Irak und so weiter gehabt haben, erspart. Viertens, wie die USA damit umgehen werden, dass der Iran nicht mitspielt bei diesem, wie die USA angekündigt hatten, kurzen Krieg und jetzt seinerseits die Präsenz der USA in den Golfstaaten angreift und die Weltwirtschaft mit der Sperrung der Straße von Hormuz ganz gehörig schädigt, das ist offen. Fünftens, Israel will aus seinen Gründen heraus den Iran auf alle Fälle möglichst massiv schädigen. Am liebsten ganz aus dem Spiel schießen. Und insofern ist es durchaus drin, dass Netanyahu in diesem Fall noch zur Atombombe greift. So, wie ihr seht, die Aussichten werden immer besser. Was Schöneres kann ich euch heute aber nicht liefern und sage damit erstmal Tschüss.